Die Leiden Christi von John Nelson Darby. Vorwort des Herausgebers. Die vorliegende Betrachtung ist ein Auszug aus einer längeren Abhandlung mit dem Titel The Sufferings of Christ, Bible Treasury 1858 und 59, in der sich Bruder Darby kritisch mit unbiblischen Auffassungen über die Leiden Christi auseinandersetzt. Im Vorwort zur dritten Auflage dieser Schrift äußerte er den Wunsch, in einer künftigen vierten Auflage alle kritischen Bemerkungen wegzulassen und nur die einfache Wahrheit ans Licht zu stellen. Dieser Wunsch des Verfassers ist in dieser deutschen Ausgabe weitgehend verwirklicht. Mehrere Brüder fühlten, unabhängig voneinander, das Bedürfnis, diese wertvollen Gedanken deutschen Lesern zugänglich zu machen. Möge der Herr Jesus die Leser dieser Schrift reichlich segnen. Die Leiden, die auf Christus kommen sollten, sind unbestritten eines der erhabensten Themen der Heiligen Schrift. Dass der Herr in unsere Welt moralischen Elends eintrat, um unsere Leiden zu tragen und unsere Schmerzen auf sich zu laden, Jesaja 53, Vers 4, steht vor unseren Seelen als eine Tatsache von unendlicher Kostbarkeit. Zu sehen, wie er mitfühlte und mitlitt, gibt unseren Herzen immer wieder aufs Neue Trost und Ermutigung. Zugleich sollten wir aber jede verfälschende Deutung und Vermengung der verschiedenen Leiden des Herrn entschieden abweisen, umso mehr als dadurch auch die Wahrheit über seine wunderbare göttliche und menschliche Person beeinträchtigt wird. An erster Stelle ist es nötig, dass wir die Leiden, die der Herr von Seiten der Menschen erlitt, wohl unterscheiden von jenen Leiden, die er unter der Hand Gottes erduldet hat. Die Ursache und das Ergebnis dieser beiden Arten von Leiden bilden einen klaren Gegensatz. Christus litt, wie wir wissen, von den Menschen. Er wurde von ihnen verachtet und verworfen. Er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Jesaja 53, Vers 3. Die Welt hasste ihn, bevor sie seine Jünger hasste. Sie hasste ihn, weil er von ihr zeugte, dass ihre Werke böse waren. Er war das wahrhaftige Licht, Johannes 1, Vers 9, das in die Welt kam, und jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, weil seine Werke böse sind. Mit einem Wort, Christus litt um der Gerechtigkeit willen. So war es von Anfang an gewesen, wenn wir an Vorbilder des Lebensweges des Herrn Jesus denken. Kain erschlug Abel, weil seine eigenen Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wir können hinzufügen, dass die Liebe, die den Herrn trieb, den Menschen in dieser Welt zu dienen und gegen das Böse bei ihnen zu zeugen, nur umso mehr Leiden über ihn brachte. Für seine Liebe feindeten sie ihn an, Psalm 109, Vers 5. Dieser Hass gegen ihn hielt unvermindert an bis zu seinem Tode, als sie in der ganzen wahnsinnigen Torheit menschlichen Verlockens ausrufen konnten, Haha, so wollten wir es, Psalm 35, Vers 25. Gerechtigkeit und Liebe und alles das, worin er in der Tat Gottes Wesen kundtat, brachte aus dem Willen und der Gesinnung des Menschen einen erbarmungslosen Hass hervor. Wie hat der Herr leiden müssen von Seiten der Menschen um der Gerechtigkeit willen? Aber er litt auch unter der Hand Gottes auf dem Kreuz. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Jesaja 53, Vers 10. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, er, der keine Sünde kannte. 2. Korinther 5, Vers 21. Und weiter, Um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Jesaja 53, Vers 5. Dort auf dem Kreuz litt er als der Gerechte für die Ungerechten. Das heißt, er litt nicht, weil er gerecht war, sondern weil wir Sünder waren. Und er trug unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz. Wenn Gott ihn verließ, so konnte er sagen, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, Vers 1. Denn in ihm gab es dazu keine Ursache. Wir können heute die tief ernste Antwort darauf geben. Aus Gnade litt er als der Gerechte für die Ungerechten. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. In seinem Leben litt er seitens der Menschen um der Gerechtigkeit willen, doch als sterbender Heiland litt er von der Hand Gottes um der Sünde willen. Es ist von großem Interesse, das Ergebnis dieser beiden Arten von Leiden, so wie es in den Psalmen zum Ausdruck kommt, zu betrachten. In den Psalmen 20 und 21 sehen wir den Messias prophetisch in seinen Leiden von der Hand des Menschen. Es war der Tag der Drangsal. Sie ersannen einen Anschlag wider ihn und konnten ihn doch nicht ausführen. Er aber erbittet Leben, und Länge der Tage immer und ewiglich wird ihm gegeben. Majestät und Pracht werden auf ihn gelegt. Wenn der Herr ihn aber in dieser Weise verherrlicht, als Antwort auf alle Verhöhnung und Gewalttat gottloser Menschen, was wird die Folge sein? Gericht. Seine Hand findet alle seine Feinde, er macht sie zu einem Feuerofen. Psalm 51, Vers 8 und 9. Am Tage seines Zornes, wie er sagte, doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erschlaget sie vor mir. Lukas 19, Vers 7. Derselbe Gedanke begegnet uns in Psalm 69, Vers 1 bis 24. Sein Leiden von der Hand böser Menschen bewirkt deren Gericht. In Psalm 22 haben wir dann neben all diesen Leiden von Seiten der Menschen, die bis zu ihrem Höhepunkt geschildert werden, siehe den ganzen Psalm bis Vers 21, sein Leiden unter der Hand Gottes. Als er unter dem schwersten Druck seitens der Menschen stand, wird er von Gott verlassen, der doch seine einzige Zuflucht war. Das ist das große Thema dieses Psalms. Er trug unsere Sünde, und weil er sie trug, traf ihn das Gericht. Unsere Sünden brachten es über ihn, über den, der sich unserer doch so in Liebe angenommen hatte. Doch hierzu war er gekommen, um die Sünde durch das Opfer seiner selbst wegzutun und unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz zu tragen. 1. Petrus 2, Vers 24. Daraus entspringt nur Gnade, nichts als unvermischte Gnade. Wer hätte nun noch dafür bestraft werden sollen, dass er den Kelch aus der Hand seines Vaters getrunken hatte? Er wird erhört. Gott nimmt einen neuen Charakterzug an als derjenige, der ihn auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, weil er ihn hinsichtlich der Sünde vollkommen verherrlicht hat. Er ist auferweckt worden aus den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. Römer 6, Vers 4. Unmittelbar darauf verkündigt er den Namen seines Gottes und Vaters seinen Brüdern. Ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern. Psalm 22, Vers 22. Und er erfüllte dieses prophetische Wort tatsächlich, als er zu Maria Magdalena sagte, »Rühre mich nicht an«, weil er jetzt noch nicht kam, um dem Leib nach im Reich anwesend zu sein? Denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Johannes 20, Vers 17. Das Zeugnis beinhaltet also nun Gnade, und der Herr Jesus stimmt den Lobpreis seiner Erlösten an. Als nächstes wird ganz Israel als die große Versammlung im Lobpreis gefunden. Psalm 22, Vers 25. schließlich auch alle Enden der Erde, Vers 27. Die Fetten essen und fallen in Anbetung nieder, vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren. Ein Volk, das geboren werden wird, wenn jene Friedenszeit gekommen ist, wird gleicherweise die wunderbaren Dinge kennenlernen, in die jetzt Engel hineinzuschauen begehren, dass er es vollbracht hat. Vers 29 bis 31. Er ist ein unvermischter Strom von Gnade und Segen, der immer breiter wird, sich bis zu den Enden der Erde erstreckt und der durch den Lauf der Zeit dahin strömt bis zu jenem Geschlecht, das geboren werden wird. Das ist die Auswirkung des Kreuzes. Wo seine Botschaft ernst genommen wird, ist von Gericht nicht mehr die Rede. Die Leiden auf dem Kreuz von Seiten Gottes bedeuteten das Gericht über die Sünde. Sie waren das Werk, das vollbracht wurde, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Johannes 1, Vers 29. Er trug das Gericht, aber dieses Gericht kam gänzlich zu seinem Ende, als es an ihm vollzogen war, der sich in Gnade stellvertretend selbst als Opfer zur Verfügung gestellt hatte. In der Tat, wenn wir vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, so hat er, vor dem wir erscheinen, selbst unsere Sünden getragen. Ja, wir werden dort stehen, weil er selbst gekommen ist, um uns zu holen, auf das, wo er ist, auch wir sein möchten. Um es noch einmal zu sagen, der Herr litt auf dem Kreuz während der Stunden der Finsternis unter der Hand Gottes. Und Leiden von Seiten Gottes heißt, für die Sünde leiden. Nicht für die Gerechtigkeit. Fußnote dazu: Ausdrückliches, unmittelbares Leiden von Gott aus hat es mit der Sünde zu tun, Leiden vom Menschen aus mit der Gerechtigkeit. Das aber mindert in keiner Weise den Schmerz im Herzen Christi im Blick darauf, dass Israel ihn verwirft und er als der Messias abgeschnitten wird. Siehe Daniel 9, Vers 26. Es hebt auch nicht auf, dass er zutiefst fühlte, was der Tod war, indem es Gott geziemte, den Anführer unserer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Hebräer 2, Vers 10. Dies sind genau genommen keine Leiden von Gott aus. Sie müssen klar unterschieden werden von dem Verlassensein von Gott, wovon Psalm 22 spricht. Ende der Fußnote. Die Frucht dieser Mühsal seiner Seele ist lauterste Gnade, die jetzt unentgeltlich und reichlich hervorströmt. Christus ist mit der Taufe getauft worden, mit der er getauft werden musste. Lukas 12, Vers 50. Von jetzt ab ist er nicht mehr beengt, um seine Liebe auszuüben und kundzutun. Beachten wir noch, dass der Herr in den Leiden um der Gerechtigkeit willen in seiner Person durchaus keine Sünde hatte, für die er hätte leiden müssen. In den Augen der Menschen war er kein stellvertretendes Opfer. Das Ergebnis dieser Leiden unter der Macht der Menschen ist Gericht, das bei seiner Ankunft ausgeführt wird. Wir sehen es bereits in der Zerstörung Jerusalems durch göttliche Fügung. In seinem vollen Umfang wird es aber erst vollzogen, wenn der Herr zurückkehren wird. Doch es gibt noch einen weiteren, für uns sehr wichtigen Unterschied. Christus litt der Sünde wegen, damit wir es niemals brauchen. Uns ist Heilung geworden durch seine Striemen, ohne dass wir an diesen Striemen irgendeinen Anteil haben. Was Christus in dem Verlassensein von Gott als Folge der Sünde erduldete, das hat er ganz allein gelitten. Und zwar, wenn es um uns geht, genau zu dem Zweck, dass wir niemals auch nur einen Tropfen von diesem furchtbaren, bitteren und für uns untragbaren Kelch schmecken sollten. Würden wir doch davon trinken müssen, könnten wir es nur als verurteilte Sünder tun. Aber in den Leiden Christi um der Gerechtigkeit willen und in jenen Leiden, die ihm durch das Werk seiner Liebe verursacht wurden, sollten auch wir Anteil haben, wenn auch unser Glaube arm und schwach sein mag. Uns ist es geschenkt, nicht allein an seinen Namen zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wenn wir um der Gerechtigkeit willen leiden, so sind wir glückselig. Doch ist es noch gesegneter, wenn wir um seines Namens willen leiden, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes auf uns. Wenn wir seiner Leiden teilhaftig sind, dürfen wir uns freuen, dass, wenn seine Herrlichkeit geoffenbart werden wird, wir mit frohlockender Freude erfüllt sein werden. Leiden um der Gerechtigkeit willen und solche um seinetwillen werden auch vom Herrn selbst unterschieden. Matthäus 5, Vers 10 und 11. Wie auch von Petrus. 1. Petrus 2, Vers 20, Kapitel 3, Vers 17 und Kapitel 4, Vers 14. Dies nur nebenbei. Diese beiden Arten von Leiden sind indessen miteinander verwandt und stehen den Leiden für die Sünden gegenüber. Der Unterschied zwischen den Leiden für Gutes und den Leiden für Böses wird uns in deutlicher und eindringlicher Weise im 1. Petrusbrief vorgestellt. Jedoch werden beide Christus zugeschrieben. Petrus warnt uns vor Leiden für Böses. Christus wird uns in seinen Leiden als ein Beispiel gezeigt. 1. Petrus 2, Vers 19 bis 23. Vers 23 nimmt Bezug auf die Schmähungen und Gewalttätigkeiten der Menschen. In Vers 24 wird hinzugefügt, dass der Herr unsere Sünden trug und es sich deshalb für uns gehört, uns der Sünde für tot zu halten und nicht mehr ihretwillen zu leiden. Davon handelt noch Kapitel 3, Vers 17 und 18 in herzbewegender Weise. Die eigentliche Bedeutung dieser Worte möchte ich vielleicht so wiedergeben. Der Apostel hat vorher von den Leiden um der Gerechtigkeit willen gesprochen und bemerkt dann, es sei besser, wenn Gott es will, für Gutes tun zu leiden statt für Böses tun. Denn, so fügt er hinzu, es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten. Das will sagen, dieser Anteil in den Leiden ist nicht mehr eure Sache. Er hat das ein für alle Mal getan. Leiden der Gerechtigkeit wegen mag euer glückseliges Teil sein. Leiden um der Sünde willen, soweit es den Christen angeht, ist allein das Teil Christi. Ich möchte auf zwei andere Züge in den Leiden unseres Herrn hinweisen. Erstens muss sein Herz voller Liebe schmerzlich unter dem Unglauben des unglückseligen Menschen, wie auch unter der Verwerfung durch sein Volk, gelitten haben. Wir lesen, dass er seufzt, als er die tauben Ohren öffnete und die gebundene Zunge löste. Markus 7, Vers 34. Als die Pharisäer ein Zeichen forderten, seufzte er tief in seinem Geiste. Markus 8, Vers 12. So war es auch am Grab des Lazarus, wo er weinte und tief in sich selbst seufzte, als er die Macht des Todes über die Seele des Menschen sah und sein Unvermögen, sich selber zu befreien. Johannes 11, Vers 33 bis 35. Und er weinte über Jerusalem, als er sah, dass die geliebte Stadt ihn am Ende ihrer Heimsuchung verwerfen würde. Lukas 19, Vers 41. An dem allem litt seine vollkommene Liebe, während sie auf dem Schauplatz des Ruins unermüdlich ihr Werk verrichtete, trotz des Eigenwillens und der Herzlosigkeit der Menschen. Diese Enttäuschungen müssen für ihn eine Quelle unaufhörlichen Schmerzes gewesen sein, abgesehen von lichten und gesegneten Augenblicken, wo die Betätigung dieser Liebe auch ihn selbst erquickte und sein Herz immer wieder auf jene Felder hinauszog, die weiß waren zur Ernte. In unserem kleinen Maß dürfen wir teilhaben an diesem Schmerz und auch an der Freude, die ihm einen besonderen Glanz verleiht. Dafür dürfen wir Gott dankbar sein. Dieser Schmerz ist mit der Liebe selbst untrennbar verbunden. Zum Zweiten denke ich an eine Bürde anderer Art, die den Herr in den Tagen seines Dienstes gewiss schwer auflag. Das musste und sollte wohl so sein. Und auch darin offenbarte er seine ganze Vollkommenheit, nämlich die gesegnete Unterwerfung unter den göttlichen Willen. Ich meine das starke Vorauserleben seiner unsagbar notvollen Leiden auf dem Kreuz. Sie standen immer wieder vor seiner Seele. Wie oft sind wir durch unsere kleinen, vorauszusehenden Nöte völlig in Anspruch genommen. Über seinem Lebensweg lag der Schatten des Todes. Und wie wir sehen, konnte er mit den Herrlichen, die auf Erden waren, Psalm 16, Vers 3, so lange keine Gemeinschaft pflegen und sie in die verheißenen, wirklichen und beständigen Segnungen einführen, bis er durch den Tod gegangen war und ihn als den Lohn der Sünde geschmeckt hatte, denn sie waren Sünder. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fiel und starb, blieb es allein. Fußnote dazu: Als der Fleischgewordene blieb er allein. Nie wird gesagt, dass er mit Menschen vereinigt war. Gläubige, wenn sie durch den Heiligen Geist versiegelt worden sind, sind mit dem aufgefahrenen und verherrlichten Christus vereinigt. Ende der Fußnote. Niemand konnte ihm hier folgen, seine Jünger ebenso wenig wie die Juden, das hatte er vorausgesagt. Für ihn war der Tod wirklich der Tod, die äußerste Schwachheit des Menschen, die höchste Macht Satans und Gottes gerechte Vergeltung. Wie stand er da allein, ohne Mitgefühl, verlassen von denen, für die er so liebevoll gesorgt hatte? Die anderen waren seine Feinde. Er, der Messias, wurde den Nationen überliefert und erniedrigt. Der Richter wusch sich die Hände, um seine Unschuld am Verurteilen des Schuldlosen zu demonstrieren. Die Priester traten gegen den Unschuldigen auf, statt gegen die Schuldigen. Alles war dunkel, nicht einmal ein Lichtstrahl von Gottes Seite erhellte die Nacht. Vollkommener Gehorsam war hier nötig, und den hat er bewiesen. Gott sei gepriesen dafür. Bei den überaus zarten, göttlichen und zugleich menschlichen Empfindungen Christi können wir verstehen, was der Ausblick auf solche Leiden für eine Seele bedeutete, die sie mit den Gefühlen eines Menschen vorempfand, eines Menschen, der in der Klarheit des göttlichen Lichtes, das in ihm war, um ihren wahren und tiefsten Sinn wusste. Für diese Leiden, die der Herr in seinem Herzen trug, sind zwei bemerkenswerte Fälle beispielhaft, obschon der letztere einzigartig und unvergleichlich dasteht. Johannes Kapitel 12 und Gethsemane. Doch schließen diese beiden, die genauer berichtet werden, nicht aus, dass es auch noch andere Fälle gegeben haben mag. Auch sie lassen uns nicht restlos erkennen, was der Herr empfand, als er in vollkommener Ruhe über seine bevorstehenden Leiden zu seinen Jüngern sprach. In Johannes 12 lesen wir: Jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Vers 27. Das Herzutreten der Griechen hatte ihm den Blick in jene Szene eröffnet, wo er als Christus verworfen war und in die weitergehende Herrlichkeit des Sohnes des Menschen eintrat. Aber dazu musste das Weizenkorn in die Erde fallen und sterben. Damit sieht er vor sich den wahren und notwendigen Pfad, der zu seiner Herrlichkeit führt. Den Tod mit allem, was er für seine Seele bedeutete. Und er schaut nach Rettung aus. Er konnte es nicht wünschen und musste es doch fürchten, dass Gott ihn verließ und es ihm zufiel, den Todeskelch zu trinken. Um seiner Furcht, Ehrfurcht, Frömmigkeit, Willen wurde er erhört. Hebräer 5, Vers 7. Das war die Wirklichkeit und seine wahre Frömmigkeit in dem Augenblick, als das Kreuz vor seiner Seele stand. In Gethsemane ist alles noch viel näher gerückt. Von Golgatha trennen den Herrn nur noch Stunden. Der Fürst dieser Welt kam und seine Seele war sehr betrübt bis zum Tode. Man war gleichsam dabei, ihm den Kelch zu reichen, noch hatte er ihn nicht genommen, denn er wollte ihn von niemandem anders als nur aus des Vaters Hand nehmen, wenn es sein Wille war, dass er ihn trinken sollte. Anders konnte der Vorsatz und das Wort Gottes nicht erfüllt werden. Darum erreicht hier seine Versuchung oder Erprobung ihr höchstes Maß. Der Versucher hatte den Herrn zu Beginn seines öffentlichen Dienstes aufhalten wollen mit dem, was für das Fleisch angenehm war, sowohl in der Wüste als auch auf der Zinne des Tempels. Doch sein Plan war durchkreuzt und er selbst gebunden worden, und im Verlauf seines Wirkens beraubte der Herr ihn seines Hausrats. Matthäus 12, Vers 29. Jetzt kehrt er zurück, um ihn zu versuchen mit allem, was für die Seele eines Menschen schrecklich ist, und ganz besonders für den Herrn, wenn er in seinem Gehorsam ausharrt bis ans Ende. Kraft war sichtbar geworden, die sich fähig erwies, den lebenden Menschen von aller Herrschaft des Feindes zu befreien. Doch war dabei eine andere, entsetzliche und furchtbare Wahrheit ans Licht gekommen. Der Mensch wollte seinen Retter nicht. Wenn der Herr darauf beharrte, sich selbst weiterhin der Sache der unglücklichen Menschheit anzunehmen, dann musste er nicht ein machtvoller, lebender Retter, sondern ein sterbender Erlöser werden. Das war der Pfad des Gehorsams und der Liebe. Der Fürst dieser Welt kommt und hat nichts in mir, aber auf dass die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und also tue, wie mir der Vater geboten hat. Johannes 14, Vers 30 und 31. In den beiden Begebenheiten, die wir jetzt betrachten, finden wir den Herrn in der vertrauten Gemeinschaft mit seinem Vater. Mit ihm spricht er über den Kelch, den er trinken soll, und dabei leuchtet sein Gehorsam in einzigartiger Vollkommenheit hervor. Das Verlassensein von Gott ist noch nicht da, obwohl es in den Unterredungen mit dem Vater um den Kelch geht, der durch das Verlassensein von Gott gekennzeichnet wird. Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Johannes 12, Vers 27 und 28. Hier bekommt er die Antwort auf den Gehorsam bis zum Tode im Gericht. Die Antwort in einem wirklichen und vollständigen Sieg und in der weltweiten Erfaltung der Offenbarung der Liebe, obwohl damit zugleich auch das Gericht über die Welt besiegelt wird. In Gethsemane stand alles unmittelbar vor ihm. Da ist die Macht der Finsternis, und der Herr steht in ringendem Kampf, von dem nur wenige, aber schwerwiegende Worte Zeugnis geben. Sein Schweiß fällt wie große Blutstropfen zur Erde. Doch sein Gehorsam ist vollkommen. Nachdem der Versucher gänzlich geschlagen ist, bedarf es nur der Nennung seines Namens, und die Häscher weichen zurück und fallen zu Boden. Johannes 18, Vers 5 und 6. Er ist frei, soweit es sie und die Macht Satans betrifft. Doch der Vater hat ihm den Kelch zu trinken gegeben. Er bietet sich freiwillig an, ihn zu trinken, und zeigt dabei wie immer dieselbe unvermindernde Kraft, damit er von denen, die ihm gegeben waren, keinen verliere. Johannes 18, Vers 9. Welch eine wunderbare Szene des Gehorsams und der Liebe. Welcher Art das Leiden aber auch sein mochte, und wer kann es aussprechen? So war es doch das freie Handeln eines Menschen in Gnade, eines Menschen aber, dessen Gehorsam Gott gegenüber vollkommen war. Den Kelch, den sein Vater ihm zu trinken gegeben hat, soll er den nicht trinken? Wie gänzlich verschwinden hier, obschon sie da sind, jene unglückseligen Werkzeuge dieser Macht des Bösen vor dem Opfer Christi in Gehorsam und Liebe. Er war der Macht des Todes und der Macht des Feindes begegnet, und zwar zusammen mit seinem Vater. Und jetzt wird er in gesegnetem, willigem Gehorsam den schrecklichen Kelch aus seines Vaters Hand annehmen. Niemals können wir zu viel über den Pfad Christi hier auf Erden nachsinnen. Wir sollten hier verweilen und verstehen lernen, was kein anderer Ort oder Schauplatz zu enthüllen vermag. Eine Vollkommenheit, die wir von ihm und nur von ihm allein lernen können. O Gottes Lamm, wer kann verkünden den Reichtum deiner Lieb und Huld? Wer deiner Leiden Maß ergründen, die du ertrugst so voll Geduld? Wie Schafe stumm zur Schlachtbank gehen, gingst du hinauf nach Golgatha, wo Schrecken, Angst und Todeswehen allein dein Auge vor sich sah. Von finstern Mächten ganz umgeben, bliebst du doch völlig Gott geweiht, gabst willig hin dein teures Leben zu Gottes Ehr und Herrlichkeit. Hast deine Lieb am Kreuz enthüllet, so wie der Mensch den tiefsten Hass, hast Gottes Willen ganz erfüllet und, ach, der Mensch sein Sündenmaß. Lied 121, Verse 1 und 2 aus Kleine Sammlung geistlicher Lieder, eingefügt vom Übersetzer. Doch jetzt muss ich mich anderen Zeiten der Leiden Christi zuwenden, obschon ich ihre Ursachen und Wesenszüge immer nur streifen kann. Die Sünde selbst muss für den Herrn eine beständige Quelle des Schmerzes gewesen sein. Wenn schon Lot seine gerechte Seele quälte mit dem, was er in Sodom sah und hörte, und das zu einer Zeit, als er praktisch nicht in Gemeinschaft mit Gott lebte, was muss der Herr gelitten haben, als er diese Welt durchschritt? Er war in vollkommener Weise an dem Platz, an dem Gott ihn haben wollte, und war in seinen Empfindungen nicht nur graduell, sondern grundsätzlich ruhiger als der gerechte Lot in Sodom. Und doch war für ihn jede Sünde eine Qual, wo und wie auch immer sie ihm entgegentrat. Er schaute auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verstockung ihrer Herzen. Markus 3, Vers 5. Seine vollkommene Liebe brachte Hilfe und Erleichterung, aber sie konnte seinen Schmerz nicht unterbinden. O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Matthäus 17, Vers 17. Wie tief fühlte er ihren Unglauben. Doch seine Liebe erhob sich darüber. Bringet ihn, das ist den Sohn, her zu mir. Er war in einem dürren und lechzenden Land, wo kein Wasser war, und er empfand es, selbst wenn seine eigene Seele von Mark und Fett erfüllt war. Psalm 63, Vers 1 und 5. Je heiliger und liebreicher er war, umso schrecklicher musste er die Sünde fühlen, wo sein Volk in der Irre ging wie Schafe, die keinen Hirten haben. Auch die Leiden der Menschen lasteten schwer auf seinem Herzen. Er trug ihre Krankheiten und lud auf sich ihre Schwachheiten. Kein Kummer und keine Trübsal begegnete ihm, die er nicht auf seinem Herzen trug. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Jesaja 63, Vers 9. Nicht leichten Herzens heilte er, als er hier war. Er trug in seinem Geiste, was er in seiner Macht wegnahm. Denn alle Gebrechen des Leibes und der Seele waren eine Folge der Sünde im Menschen. Doch er tat alles einzig und allein in Huld und Liebe. Und dann trug er unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze und wurde für uns zur Sünde gemacht. Aber das geschah auf dem Kreuz, wie wir gesehen haben, im Gehorsam, nicht im Mitgefühl. Gott hat ihn, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Alles andere war das Mitgefühl der Liebe, aber es bedeutete für ihn Herzeleid. Die Liebe brachte ihn ans Kreuz, wie wir wohl wissen, aber dort waren seine Leiden nicht mit der unmittelbaren Freude eines Dienstes der Liebe verbunden. Er hatte es dort zuletzt nicht mit Menschen zu tun, sondern er litt im Gehorsam unter der Hand Gottes für den Menschen und an seiner Statt. Darum waren seine Leiden unvermischt und ungemildert, es war nicht der Schauplatz der tätigen Güte, sondern des Verlassenseins von Gott. Doch in all seinen Wegen mit den Menschen war sein Weh die unmittelbare Folge seiner Liebe, die immer bei ihm spürbar war. Er fühlte für andere, um der anderen willen. Dieses Fühlen bedeutete, ach wie beständig, Leiden in einer Welt der Sünde, aber dieses Fühlen war Liebe. Wie erfreulich für uns, das zu erkennen. Für seine Liebe mochte er Hass ernten, aber die gegenwärtige Ausübung der Liebe ist von einem sehr kostbaren Charakter. Keine Art der damit verbundenen Leiden können ihr den jemals nehmen. Ich leugne dabei nicht jenen gerechten Zorn, der seine Seele erfüllte, wenn die Gelegenheit es erforderte, und wir kennen Beispiele dafür. Ich glaube, dass nichts als vollkommene Liebe ein solch anklagendes siebenfaches Wehe, Matthäus 23, hervorbringen konnte. Denn was muss der Herr über jene empfunden haben, die den Schlüssel der Erkenntnis wegnahmen und selbst nicht hineingingen und die Hineingehenden hinderten? Lukas 11, Vers 52. Gerechter Zorn ist etwas anderes als Betrübnis, aber die Liebe, die ihn erzeugt, gibt ihm sein besonderes Gepräge. Eine andere Quelle der Leiden, von welcher Leidensquelle hat Christus nicht trinken müssen, war vielleicht mehr menschlicher Art, aber darum nicht weniger wirklich. Ich denke an die Verletzung jeden Zartgefühls, wie sie von einem Gemüt, das auf die edelsten Empfindungen gestimmt ist, verspürt wird. Sie schauen und sehen mich an, Psalm 22, Vers 17. Beschimpfung, Verachtung, Falschheit, Versuche ihnen seine Rede zu fangen, Rohheit und grausamer Hohn fielen auf seinen Geist, der in vollkommener Weise alles erfüllte und alles mit göttlicher Geduld ertrug. Ich spreche jetzt nicht davon, dass er im Stich gelassen, verraten und verleugnet wurde, aber er wartete auf Mitleiden und da war keines und auf Tröster, aber es wurden keine gefunden. Psalm 69, Vers 20. Doch gefunden wurden stattdessen, was die zarten Empfindungen seiner menschlichen Natur zutiefst verwundete. Der Hohn brach sein Herz. Er war das Saitenspiel der Zecher. Psalm 69, Vers 12. Ohne Zweifel kannte der Herr seinen Hohn, seine Schmach und seine Schande. Vor ihm waren alle seine Bedränger. Psalm 69, Vers 19. Doch durch alles ging er hindurch. Keine göttliche Vollkommenheit rettete ihn aus dieser Not. Vielmehr ging er in eben dieser göttlichen Vollkommenheit durch sie hindurch. Ich glaube, es gab kein menschliches Gefühl, und in ihm fehlte nicht eine einzige der zartesten Empfindungen einer vollkommenen Seele, das in Christus nicht verwundet und mit Füßen getreten wurde. Gewiss treten alle diese Leiden zurück, wenn wir auf den Kelch blicken, den er trinken musste. Dort sah er die Menschen und ihr Treiben nicht mehr. Doch darum waren diese Leiden nicht weniger wirklich. Und selbst als in Gethsemane dieser Kelch des Zornes vor seiner Seele stand und er wünschte, dass seine Jünger, die die Gefahr nicht sahen, mit ihm wachen möchten, da fand er sie bei seiner Rückkehr eingeschlafen. Alles war das Werk seiner Liebe und dieses Werk bedeutete Leiden. Sie musste schließlich den Weg des Gehorsams gehen bis zum Tode. In diesem Tod wurde das Gericht Gottes über die Sünde vollendet und der Hass und die Bosheit des Menschen getilgt. Das war Christus. Alle Not verdichtete sich in seinem Tode und weder ein Trost der Liebe noch die Gemeinschaft mit seinem Vater konnten diese Leiden lindern oder auch für einen Augenblick mit diesem furchtbaren Kelch und dem Fluch in Verbindung gebracht werden, den er zu tragen hatte. Die Verheißungen, die königliche Herrlichkeit, auf die er Anspruch hatte, alles gab er dort preis, um sie unfehlbar neu zu gewinnen, indem er sie verherrlicht aus der Hand seines Vaters empfing. Und zwar mit einer besseren und höheren Herrlichkeit, als er sie jemals gehabt hatte, in die er aber nun als Mensch eintreten sollte. Verweilen wir noch bei den Leiden Jesu am Kreuz. Soweit sie das Sühnungswerk betreffen, können unsere Empfindungen nie tief genug gehen. Was es für den Herrn war, diesen Kelch, den die Sünde gefüllt hatte, unter dem Gericht Gottes zu trinken, das können unsere Worte nicht zutreffend beschreiben, denn unsere menschliche Sprache drückt nur unsere eigenen Gefühle aus. Nichts sonst kann dem gleichgestellt werden. Wie wirklich und wahrhaftig fühlte er das Gericht Gottes über die Sünde und dass er ein Fluch werden musste. Er in seiner vollkommenen Heiligkeit, in seiner Liebe zu Gott, in seiner Würdigung der Liebe Gottes, in deren unendlichem Wert, er wusste, was es bedeutete, von Gott verlassen zu werden und vor Gott zur Sünde gemacht zu werden. Kraft seiner Person war er fähig, all dieses zu ertragen. Das steht einzig da. Es war schon sehr schwer, die Kreuzesnot im Voraus zu empfinden. Doch Gethsemane war nicht Golgatha. Weder die einfache Tatsache des Todes, so schrecklich er für ihn als den Fürst des Lebens war, noch weniger irgendein menschliches Leiden, das er wirklich und in äußerstem Maße ertrug, kein Auge blickte mitleidsvoll, kein Herz fühlte mit dem Mann der Schmerzen, lassen sich damit vergleichen, dass er vor Gott zum Fluch gemacht wurde. Deshalb bringt der Herr in Psalm 22 zum Ausdruck, dass er völlig allein ist. Er spricht in diesem Psalm von der Gewalttat und der Bosheit des Menschen. Er erwähnt auch sein eigenes Gefühl der Schwachheit. Doch allen diesen Leiden stellt er als das Allerschmerzlichste gegenüber, dass Gott fern von ihm ist. Er spricht offen aus, dass in all der Not, wo andere Hilfe finden, Gott ihn verlassen hat. Deshalb geht daraus als Frucht lauterste Gnade hervor, nur Gnade und Segnung, weil hier das Gericht gegen die Sünde vollstreckt wurde und er von der Hand Gottes um der Sünde willen litt. Leiden von der Hand des Menschen mögen Gericht nach sich ziehen und werden es tun, wenn sie Folgen der Feindschaft des Willen des Menschen sind. Aber wenn es sich um das Verlassensein von Gott handelt, als Christus zur Sünde gemacht wurde, wer soll dafür gerichtet werden? Niemand. Das steht ganz und gar einzig da, und einzig und allein Christus hat damit zu tun. Diese Gerichtsleiden bewirken die Sühnung. Sie sind die Strafe zu unserem Frieden, Jesaja 53, Vers 5. Vermag irgendjemand zu leiden, um das zustande zu bringen? Deshalb steht Christus in diesem Psalm 22 so völlig allein, im Unterschied zu anderen, die auch Gläubige sind. Sie vertrauen auf Gott und wurden gerettet. Er aber wurde verlassen. Leiden, Bedrängnisse, Ängste können in ihrer tiefen und schärfsten Art eintreten, selbst mit Bezug auf die Sünde. Sie können zum Tode führen, bei all der furchtbaren Macht, die er über das Herz des Menschen ausübt. Sie können sich steigern, selbst bis zu dem Punkt, wo auch der Zorn gefunden wird. Aber hier erreichen sie auch ihre Grenze und finden ihr Ende. Ihrem Wesen nach erreichen sie ganz und gar nicht den Grimm Gottes. Sie gehören in den Bereich menschlicher Leiden, auch in ihrer höchsten Steigerung. Aber alle müssen zurücktreten, wenn die Gerichtsleiden Christi betrachtet werden. Wer könnte hier menschliches Leid empfinden, das sicherlich da war, wenn Zorn, der Zorn Gottes, wieder die Sünde da ist? Es geht nicht bloß um die bitteren Folgen für die Sünder, die bis zum Tode hinführen. Alles das ist wahr und Christus ist diesem Pfad geschritten. Nein, es geht darum, als Sünde vor Gott zu stehen, denn dazu war Christus gemacht, damit Gott mit ihr als solcher abrechnen konnte, nach seiner eigenen Majestät und göttlichen Gerechtigkeit gegenüber der Sünde. Das steht einzigartig und einmalig da. Es wäre bedauerlich, wenn man das nicht erkennt. Von diesem Punkt aus wird deutlich, dass der Geist Gottes sogar in Psalm 69, einem Psalm, der in der Schilderung der Bedrängnisse und Leiden Christi sehr, sehr weit geht und sie in Verbindung mit Sünden sieht, die Gott wohlbekannt sind, wo er auch lange gerufen hat und empfindet, dass er lange unerhört bleibt, dass der Geist Gottes doch auch da andere an denselben Platz einzuführen vermag. Ich sage nicht, dass sie ebenso viel und so tief leiden, gewiss nicht, aber sie vermochten doch in der gleichen Weise zu leiden, und zwar infolge der Stellung, in die ihre eigenen Sünden sie gebracht hatten. Fußnote dazu: Dieser Gedanke bezieht sich darauf, dass Christus in die Leiden des jüdischen Überrestes eintrat. Aus Gnade trat er in diese Leiden ein, so wie er auch durch Gnade den Tod schmeckte. Denn sie haben den verfolgt, den du geschlagen hast, und von dem Schmerz deiner Verwundeten erzählen sie. Vers 26. Deshalb steht das Gericht über sie in Aussicht. Aber es handelt sich hier nicht um Sühnung. Diese Leiden, die der Herr von der Hand des Menschen erdulden musste, bringen den Menschen Heimsuchungen gemäß den Regierungswegen Gottes. In Psalm 22 stehen alle leidenden Heiligen in deutlichem Gegensatz zu dem Herrn. Doch wenn dadurch die Erlösung vollbracht worden ist, wenn er erhöht worden ist von den Hörnern der Büffel, Vers 21, erst dann verbindet er in der Tat seine Brüder mit sich selbst, und zwar in Befreiung, Freude und Frieden. Wer konnte die Sühnung bereiten oder ihretwegen zu einem Fluch gemacht werden als nur einer? Doch an allen anderen Leiden können wir teilhaben. Dieser Unterschied zwischen Psalm 22 und Psalm 69 ist sehr bezeichnend. Psalm 69 schildert die Leiden Christi beim Herannahen des Todes und enthüllt den Aufschrei tiefer Not aus der Lage und den Umständen heraus, die ihn verursachten. Aber er spricht nicht davon, dass Gott ihn verlassen hat, als er zu ihm schrie und sprach: Ich aber, mein Gebet ist zu dir, Herr, zur Zeit der Annehmung. O Gott, nach der Größe deiner Güte, erhöre mich nach der Wahrheit deines Heils. Vers 13. Deshalb findet sich auch hier in dem Ausdruck seiner Angst und seines Schmerzes, so tief sie sein mochten, kein Wort ähnlich dem in Psalm 22, Vers 2. Doch du antwortest nicht. So ist es unmöglich, dass ein geistlicher Sinn, der um den Wert göttlicher Gnade weiß und zu dem Herrn aufblickt, wie tief und einschneidend auch immer die vielleicht sogar durch eigene Sünde und Versagen herbeigeführte Not sein mag, den gewaltigen Unterschied zwischen diesen beiden Zuständen nicht zu erfassen vermag. Gleicherweise unmöglich ist es für uns, und das ist so gesegnet und so kostbar, jene Tiefen auszuloten, die ihren Ausdruck in Psalm 22 gefunden haben. Ich fühle mich gedrungen, die dargestellte klare Trennung der Sühnungsleiden von allen anderen Leiden immer wieder zu betonen. Wenn es sich um unsere Errettung, Erlösung, Versöhnung handelt, so liegt die Sühnung durch Christus zugrunde. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, 1. Johannes 4, Vers 14. Es ist so wichtig, die Leiden Christi in ihrem wahren Charakter zu sehen, wie Gott ihn tatsächlich zur Sünde gemacht hat und wie er der Sünde wegen wirklich von Gott verlassen war. Deshalb waren die Sühnungsleiden notwendig und verdient, weil er wirklich der Sündenträger geworden ist. Nicht für sich selbst, aber stellvertretend für uns nahm er diese Leiden auf sich. Das ist von höchster Bedeutung und als grundlegende und bleibende Wahrheit unbedingt festzuhalten. Wir mögen auf Schriftstellen stoßen, die schwierig sind zu erklären. Wir mögen betroffen sein, wenn wir hören, wie andere sie deuten. Jemand mag in seinen Gefühlen die Vorahnung des Kelches des Zornes mit dem Trinken des Kelches verwechseln. Mehr oder weniger ist bei uns allen dergleichen schon vorgekommen. Aber wenn vor unsere Seelen und Gewissen tritt, wie der Herr wirklich unsere Sünden trug, wie er vor Gott zur Sünde gemacht und um dieser Sünde willen von Gott verlassen wurde, dann werden sich unsere Seelen vor diesem erhabenen Werk beugen. Und wir sollten es wissen und nie etwas anderes zulassen. Darin stand Christus ganz allein. Das dürfen wir auch nicht für einen Augenblick mit jenen Leiden zusammenbringen, an denen auch andere Menschen teilhaben können. Das sind die Kümmernisse tätiger Liebe, das sind Züchtigungen, die als eine Folge der Sünde in den Regierungswegen Gottes über uns kommen. Daran können wir, jedenfalls der Mensch, zum Beispiel der jüdische Überrest oder dem Grundsatz nach Sünder unter dem Gesetz, unseren Anteil mit dankbarem Herzen tragen, oder wir müssen uns darunter beugen. Es kann geschehen, dass Schmach ein Menschenherz bricht. Jemand mag allein stehen und von Menschen verlassen sein. Er mag aus qualvoller Tiefe aufschreien wegen seiner Sünde, aber die Last des göttlichen Zorns zu tragen, da weiß er, das könnte er nicht. Aber er betet an, wenn er sieht, dass ein anderer seinen Platz eingenommen hat, auf dem die Strafe zu seinem Frieden lag. Doch das gilt es im Einzelnen noch sorgfältiger zu betrachten. Jene Leiden des Herrn, die außerhalb des Sühnungswerkes liegen, in die er jedoch eintrat und die auch andere Menschen treffen können, zeigen einen zwiefachen Charakter. Sie entspringen einmal der Bemühungen der Liebe in der Welt. Zum anderen sind es Leiden, die aus dem Bewusstsein hervorgehen, der Sünde wegen unter Züchtigungen zu stehen. Bei diesen Letzteren wird auch der Druck empfunden, den die Macht Satans auf die Seele ausübt, wie auch der Schrecken, den der zu erwartende Zorn Gottes über die Sünde der Seele einflößt. Leiden der ersten Art erdulden wir mit Christus, und sie sind ein Vorrecht. Die letzteren Leiden sind unter Gottes Hand eine Folge unserer Torheit. Doch auch diese Leiden hat Christus getragen. Er fühlt mit uns, besonders mit Israel. Gänzlich verschieden hiervon aber sind die Leiden an unserer Stadt, die eben dem Zweck dienten, uns von jenen Leiden zu befreien, indem er die Strafe zu unserem Frieden auf sich nahm, damit wir dem Zorn Gottes entrinnen konnten. Als er sühnte, litt er für uns. Im Dienst leiden wir mit ihm. In unserer Sündennot und unserer Seelenangst fühlt er mit uns. Wir werden sehen, dass der Herr selbst und die Evangelien die Leiden Christi während seines Dienstes klar unterscheiden von den Leiden am Ende seines Weges, und diese letzteren wiederum, obwohl sie gleichzeitig stattfanden, von seinen sühnenden Leiden. Sobald der Herr von Johannes getauft war, kam der Heilige Geist auf ihn und er begann seinen öffentlichen Dienst. Der erste und gleichsam einführende Schritt dazu bestand darin, dass er vom Geist in die Wüste geführt wurde, um vom Teufel versucht zu werden. Der Herr überwand ihn, der Starke wurde gebunden und seines Hausrates beraubt. Der Herr ging umher, wohltuend und heilend alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Mochte es dämonische Besessenheit, Krankheit oder Tod sein, jede Folge der Macht des Feindes verschwand vor seinem Wort. Er ging durch Leiden, durch Schmach seitens der Menschen, er nahm ihre Last auf sich. Ich zweifle nicht, dass Christus nie einen Kranken heilte, ohne in seinem Geiste und auf seinem Herzen die Bürde der Krankheit als eine Folge der Macht des Bösen zu tragen. Alles das war die Tätigkeit seiner Liebe. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Jesaja 53, Vers 4. Beachten wir, dass dies gesagt wird, als er heilte. Matthäus 8, Vers 16 und 17. Doch dass er unsere Beschwerden und Nöte trug und uns durch seine Macht davon befreite, war nicht dasselbe wie die Tatsache, dass er unsere Sünden trug und vor Gott im Gericht zur Sünde gemacht wurde. Satan hat den Herrn während seines Dienstes nicht beständig auf direktem Wege versucht. In Lukas lesen wir: Und als der Teufel jede Versuchung beendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Lukas 4, Vers 13. Doch am Ende seines Lebens konnte er sagen: Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Johannes 14, Vers 30. Hier sehen wir eine deutliche Veränderung in der Stellung, die der Herr einnimmt angesichts der Gegenwart Satans. Deshalb konnte er den Abgesandten der Hohenpriester später sagen: Aber dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Lukas 22, Vers 53. In der Zeit vorher hatte er täglich bei ihnen im Tempel gesessen und sie hatten die Hände nicht an ihn gelegt. Aber dies, ein schreckliches Wort für jene unglückseligen Männer, war ihre Stunde und die Gewalt der Finsternis. Er, der die Macht des Todes hat, war da, um dem Herrn entgegenzutreten, und der Herr war bereit, ihm zu begegnen. Seine Seele war über die Maßen betrübt bis zum Tode, und er, der die Macht der Finsternis hatte, bedrängte mit alledem seine Seele. In dieser Lage konnte er von seinen Jüngern noch erwarten, dass sie mit ihm wachen würden. Sie konnten gesichtet werden wie der Weizen, obwohl ihr einziger Ausweg in der Flucht bestand. Denn jene Stunde brach mit wirklicher Gewalt über sie herein. Sonst wären sie in Versuchung geraten, zumindest solange sie die Kraft des Heiligen Geistes noch nicht kannten. Später sollten sie Christus folgen, wie er es jedenfalls zu Petrus sagte. Der Herr umreißt ihnen sehr deutlich diesen Unterschied zu seiner eigenen früheren Stellung. Als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Sie aber sagten: Nichts. Er sprach nun zu ihnen: Aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und gleicherweise eine Tasche, und wer keine hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Lukas 22, Vers 35 bis 37. Jetzt war alles verändert. Vorher hatte er sie beschützt in seiner göttlichen Macht, durch die er in der Welt wirkte. Jetzt sollte er verworfen werden und leiden. Und doch war er dieselbe göttliche Person und seine Macht war in sich selbst unverändert. Die Herrlichkeit würde kommen. Doch zuerst musste er vieles leiden und von diesem Geschlecht verworfen werden. Darüber belehrte er in besonderer Weise seine Jünger von der Zeit an, wo Petrus ihn als Sohn des lebendigen Gottes bekannt hatte, nach der Verklärung und auf seiner letzten Reise von Galiläa nach Jerusalem. Nicht, dass er diese Dinge da schon erlitt, seine Stunde war noch nicht gekommen, wie wir in Johannes lesen. Kapitel 7, Vers 30 und 8, Vers 20. Aber er belehrte sie darüber, dass er leiden müsse. Siehe Matthäus 16, Vers 21 und 17, Vers 12. Wird leiden. Und Kapitel 17, Vers 22. Markus 8, Vers 31 und Lukas 9, Vers 22. Das ist umso bemerkenswerter, als er seinen Jüngern gerade damals befahl, niemand zu sagen, dass er der Christus sei, indem er hinzufügte: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden. Lukas 9, Vers 21 und 22. In der Tat gab er als der Zeuge des Herrn, als der Messias, um der Wahrheit Gottes willen den Dienst der Beschneidung auf. Römer 15, Vers 8. Fußnote dazu: Mit aller Geduld verharrte er in diesem Dienst bis zu seinem Einzug auf dem Esel in Jerusalem, als er ankündigte, dass der Weinberg von ihnen genommen werden würde. Ende der Fußnote. Jetzt war der Augenblick gekommen, in einen anderen Dienst einzutreten, nämlich den als Sohn des Menschen zu leiden. Als in Johannes 12 die Griechen zu dem Herrn Jesus kommen, fällt auf, dass ihr Kommen seinen Geist auf diesen Titel lenkt und dass sofort das Kreuz und der Tod vor seiner Seele stehen. Vergleiche Psalm 2 und wie Psalm 8 durch den Apostel in Hebräer 2 verwendet wird. Doch lasst uns zu unserem eigentlichen Punkt zurückkehren. Er sagt seinen Jüngern, dass er sich anschickt zu leiden. Wir haben gesehen, dass der Fürst dieser Welt im Begriff stand zu kommen. Satan fuhr in Judas und es war die Stunde seiner Feinde und die Gewalt der Finsternis. Das sagte er, als Gethsemane hinter ihm lag und ihm die Schar entgegentrat, die die hohen Priester gesandt hatte. Hier trat im Charakter des Dienstes und der Leiden des Herrn ein Wechsel ein, der seine Stellung betraf und der deutlich angekündigt und öffentlich ausgesprochen wurde. Das ist nun nicht mehr sein Dienst als Fürst des Lebens, obwohl er das immer war und es auch bewies, indem er den Hausrat des besiegten Feindes raubte. Der Fürst dieser Welt kommt. Es ist nicht die Gewalt der Finsternis, und der Herr erduldete sie in schwerem Kampf um unsertwillen, indem seine Seele bis zum Tode betrübt war. Jene ganze Macht des Todes, die der Feind inne hatte, lastete auf seiner Seele. Doch bis jetzt stand er in Gemeinschaft mit seinem Vater, betete zu ihm und wurde erhört. Hier haben wir die deutlichste und bestimmteste Offenbarung von seinen eigenen Lippen, dass er noch nicht den Kelch trank, den der Vater ihm zu trinken gab. Er betete, dass er ihn nicht trinken möge, dass, wenn es möglich wäre, der Kelch an ihm vorübergehe. Aber wenn das nicht geschehen konnte, ohne dass er ihn trank, so war doch seine Unterwerfung unter den Willen des Vaters vollkommen. Ohne Zweifel erfasste seine Seele hier zutiefst, was das war, diesen Kelch trinken zu müssen. Er wurde sehr betrübt bis zum Tode, und als er in ringendem Kampfe war, betete er heftiger. Er wurde erhört. Er nahm den Kelch nicht aus der Hand des Menschen, noch aus der Hand Satans, obschon beide auf dem Plan waren, ihn niederzuzwingen. Als Mensch fühlte er seine ganze Schwachheit. Indem er daran denkt, durchlebt er alles vorwegnehmend, selbst den Tod und darauf folgend die Erhörung seines Flehens, und zwar mit dem Vater, der allein ihn daraus zu erretten vermochte. So nimmt er den Kelch in vollkommenem Frieden aus der Hand seines Vaters und gibt sich selbst freiwillig hin, damit keiner von denen, die der Vater ihm gegeben hat, verloren gehe. Johannes 18, Vers 4 bis 11. Der Vater hatte ihm den Kelch zu trinken gegeben. Er wich nicht davor zurück, sondern opferte sich selbst freiwillig für uns. Hätte er nicht in dieser Weise in vollkommenem Gehorsam gehandelt, er hätte vor seinen hingestreckten Verfolgern nur davonzugehen brauchen, oder er hätte sich Legionen von Engeln erbitten können, die ihn von der Macht des Feindes befreit hätten. Wie sollten aber dann die Schriften erfüllt werden? Matthäus 26, Vers 53 und 54. Auf dem Kreuz aber wurde das eigentliche Erlösungswerk, wurde alles vollbracht. Gott verlässt ihn, und mit dem, der keine Sünde kannte, wurde verfahren als mit einem, der vor Gott zur Sünde gemacht wurde. Er stand allein vor Gott, von Gott behandelt, wie es Gottes heiliger Majestät geziemte, als Sünde, die ganz und gar als solche aufgedeckt wurde. Wenn irgendeine Sünde bei ihm vorgelegen hätte oder möglich gewesen wäre, so wäre jetzt die Zeit gewesen, sie zum Bewusstsein zu bringen. Jede Art von Prüfung, die sie hätte hervorrufen können, wenn überhaupt etwas vorhanden war, das ans Licht hätte kommen müssen, hatte jetzt ihre volle Höhe erreicht. Doch das makellose Opfer, auf dem nie ein Joch gewesen war, das sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, Vers 21. Er gab seine Seele zum Schuldopfer, wie es auch in Jesaja 53 gesagt ist, was der Herr selbst in Lukas 22, Vers 37 anführt, als das, was noch erfüllt werden muss. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod und ist den Übertretern beigezählt worden. Er aber hat die Sünde vieler getragen. Doch bevor ich weitergehe, möchte ich die Frage stellen: Wird sein Tod in der Schrift etwa nicht dargestellt als das, wodurch Erlösung gewirkt wurde? Sein kostbares Blut als deren wirksames Mittel? Haben wir die Erlösung nicht durch sein Blut, die Vergebung der Sünden? Geschieht sie nicht allein durch das kostbare Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken? 1. Petrus 1, Vers 19 und Epheser 1, Vers 7. Wird nicht gesagt, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt? Hebräer 9, Vers 22. Der Leser möchte Hebräer 9 zur Hand nehmen. Ich erlaube mir, den letzten Teil dieses Kapitels ungekürzt anzuführen. Er ist mehr wert als alle menschlichen Autoritäten, gleich welchem Zeitalter sie angehören mögen. Christus aber, gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blute, ist ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinigkeit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen? Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod stattgefunden hat zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfingen. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Moses zu dem ganzen Volke geredet war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch gegeben hat. Und auch die Hütte und alle Gefäße des Dienstes besprengte er gleicherweise mit dem Blute. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln hierdurch gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, auf dass er sich selbst oftmals opferte, wie der Hohepriester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Und ebenso wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, also wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Seligkeit. Verse 11 bis 28. Lass uns beachten, dass es ohne Blutvergießung keine Vergebung gibt. und dass er oftmals hätte leiden müssen, wenn er sich oftmals hätte opfern müssen. Der Hohepriester ging ja alljährlich in das Heiligtum mit fremdem Blut. Er aber ist einmal geoffenbart worden am Ende der Zeitalter zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. So ist Christus einmal geopfert worden, um vieler Sünden zu tragen. Schlagen wir kurz Kapitel 10 auf. Da lesen wir in Vers 11: Und jeder Priester steht täglich da, den Dienst verrichtend. In Vers 12 dagegen heißt es: Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, hat sich auf immer da gesetzt. Sollte der Weg ins Allerheiligste geöffnet werden? Das geschah durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. Vers 19 bis 20. Wenn wir nun den Wert des Todes Christi untersuchen, was hat die Schrift dazu zu sagen? Brauche ich Erlösung? Wir haben die Erlösung durch sein Blut, und zwar eine ewige Erlösung. Denn nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blute ist er ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Hebräer 9, Vers 12. Brauche ich Vergebung? Jene Erlösung, die ich durch sein Blut habe, ist die Vergebung der Sünden. Ja, ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Hebräer 9, Vers 22. Brauche ich Frieden? Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Kolosser 1, Vers 20. Brauche ich Versöhnung mit Gott? Obwohl wir Sünder waren, hat er uns doch jetzt versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um uns heilig und tadellos und unsträflich vor Gottes Augen hinzustellen. Kolosser 1, Vers 21 und 22. Als wir Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Römer 5, Vers 10. Ist es mein Wunsch, der Sünde gegenüber tot zu sein und das Fleisch mit seinen Begierden und Lüsten gekreuzigt zu haben? Ich bin mit Christo gekreuzigt. Galater 2, Vers 20. Indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Römer 6, Vers 6 und 10. Das ist auch meine Befreiung von der Anklage und der Bürde des Gesetzes, das über einen Menschen herrscht, solange er lebt. Römer 7, Vers 1. Fühle ich die Notwendigkeit der Sühnung? Christus ist zu einem Gnadenstuhl, zu einem Sühnungsmittel dargestellt worden durch den Glauben an sein Blut. Römer 3, Vers 25. Empfinde ich die Notwendigkeit der Rechtfertigung? Ich bin gerechtfertigt durch sein Blut. Römer 5, Vers 9. Möchte ich einen Teil mit Christus haben? Er musste sterben, denn wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24. Worauf bin ich getauft worden, um meinem Glauben öffentlichen Ausdruck zu verleihen? So viele von uns auf Christus getauft worden sind, sind auf seinen Tod getauft worden. Römer 6, Vers 3. Und was hat die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen und die aus den Nationen hereingelassen? Indem die Feindschaft getötet worden ist und Juden und Nationen in einem Leibe mit Gott versöhnt worden sind? Das Kreuz, Epheser 2, Vers 14 und bis 16. Wodurch haben wir Freimütigkeit, in das Heiligtum einzutreten? Durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Wege, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. Hebräer 10, Vers 19 und 20. Denn bis zu dem Augenblick, wo der Vorhang zerriss, deutete der Heilige Geist mit dem Vorhang an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart war. Deshalb war ein aufgefahrener und erhöhter Christus der Anziehungspunkt für alle. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Johannes 12, Vers 32. In wessen Kraft wurde der große Hirte der Schafe aus den Toten wiedergebracht? Durch das Blut des ewigen Bundes. Hebräer 13, Vers 20. Wie wurde der Fluch des Gesetzes von denen weggenommen, die unter ihm standen? Dadurch, dass Christus für sie zu einem Fluch gemacht wurde, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Galater 3, Vers 13. Wie sind wir von unseren Sünden reingewaschen worden? Er hat uns geliebt und uns von unseren Sünden gewaschen in seinem Blut. Offenbarung 1, Vers 5. Denn sein Blut reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Was macht mich frei von der Welt? Es ist das Kreuz, durch das die Welt mir gekreuzigt ist und ich der Welt. Galater 6, Vers 14. Wenn im Gedanken an den Schrecken des Herrn die Liebe des Christus mich drängt, Menschen zu warnen und auf ihn hinzuweisen, wie kommt das? Weil ich urteile, dass, wenn einer gestorben ist, dann auch alle gestorben sind, und die, die leben, sollen nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Deshalb kannte der Apostel von da an niemand mehr nach dem Fleisch. Ja, auch selbst Christus nicht. Jetzt war alles eine neue Schöpfung. Wenn ich in göttlicher Kraft leben möchte? Es geschieht, indem ich alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertrage, damit auch das Leben des Herrn Jesus an meinem sterblichen Leibe offenbar werde. 2. Korinther 4, Vers 10. Als der Herr Jesus ein besonderes Gedächtnis stiften wollte, damit wir uns seiner erinnern sollten, so nahm er dazu Sinnbilder seines Leibes und seines vergossenen Blutes. Denn er ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, und so wird er in der Mitte des Thrones gesehen. Offenbarung 5, Vers 6. Alles war Liebe, daran gibt es keinen Zweifel. Doch möchte ich sie verstehen lernen? Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. 1. Johannes 3, Vers 16. Und auch die Liebe Gottes erkennen wir daran, dass er uns geliebt und seinen Sohn hingegeben hat als eine Sühnung für unsere Sünden. 1. Johannes 4, Vers 10. Wir sind geheiligt zum Gehorsam und zur Besprengung mit diesem kostbaren Blute Jesu Christi. Fußnote dazu. Ich zweifle nicht daran, dass in 1. Petrus 1, Vers 2 Jesu Christi ebenso in Verbindung steht mit Gehorsam wie auch mit Blutbesprengung. Ende der Fußnote. Durch das einmalige Opfer, im Gegensatz zu den vielen jüdischen Opfern, des Leibes Jesu Christi, sind wir jetzt geheiligt und für immer vollkommen gemacht, so dass kein Opfer mehr für Sünde erforderlich ist. Denn nachdem er ein Opfer für Sünden dargebracht hat, hat er sich auf immer da, Fußnote dazu, wörtlich setzte sich nieder auf ewig, die Lesart ein Opfer für immer, die teilweise in Mode gekommen ist, verwerfe ich entschieden, weil sie völlig sinnlos ist. Ende der Fußnote. Hat er sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes, Hebräer 10, Vers 12. Denn er brauchte sich selbst nicht oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich ins Heiligtum hineinging mit fremdem Blut. Denn dann hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Seligkeit. Hebräer 9, Vers 25 bis 28. Verlangt mich danach, ein gereinigtes Gewissen zu haben? Das geschieht durch das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat. Fußnote dazu. Beachten wir, dass, wie überhaupt alle diese Stellen, denn sie zeigen uns, was es bedeutet, dass Christus sich selbst Gott geopfert hat. Ende der Fußnote. Nur durch den Tod, der stattgefunden hat, gibt es eine Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund. In dieser Hinsicht ist er Mittler geworden. Ein Testament hat ja niemals Kraft, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Sehne ich mich danach, dass die Macht Satans zerstört wird? Durch seinen Tod hat er den zunichte gemacht, die Macht dessen, der die Macht des Todes hatte. Hebräer 2, Vers 14. Worin erkenne ich den eigentlichen Zweck des Kommens Christi, das Fundament seiner Herrlichkeit als Mensch? Wir sehen ihn, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. Hebräer 2, Vers 9. Und davon hängt auch ab, dass er alle Dinge im Himmel und auf Erden reinigte und versöhnte. Hebräer 9, Vers 23 und Kolosser 1, Vers 20. Wollte er das Volk der Juden für sich heiligen? Das konnte nur durch sein Blut geschehen, indem er als der Verworfene außerhalb des Tores litt. Hebräer 13, Vers 12. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Segnungen des Heils, die Gott einer verlorenen Welt bereitet hat, in dem Tod Christi begründet sind. Es gibt keine Vergebung für uns, keine Vorrechte des neuen Bundes für uns, noch eine Aufrichtung dieses Bundes mit seinen Vorrechten ohne dieses Blut. Es gibt keine Erlösung ohne dieses Blut. Ein lebender Sünder als solcher kann nicht vor Gott gestellt werden ohne dieses Blut. Noch konnte Christus in seinem Leben hienieden Opfer darbringen, durch die der Sünder Gott hätte nahen können. Ohne den Tod des Herrn wäre der Vorhang nicht zerrissen, das Gewissen nicht gereinigt, die Sühnung nicht vollbracht. Mit den Heiligen des Alten Testamentes übte Gott Nachsicht, jetzt aber hat er seine Gerechtigkeit geoffenbart, eine Gerechtigkeit, die jetzt in diesem Gnadenstuhl kundgetan wird, durch den Glauben an das Blut Christi. Römer 3, Vers 25. Ist es wohl angesichts der vielfachen und eindeutigen biblischen Zeugnisse zu begreifen, wenn behauptet wird, der Herr sei gekommen, um nach dem Willen Gottes die Stelle der Opfer einzunehmen und sein Gehorsam während seines Lebens könne zur Sühnung dienen? Aber wir lesen, durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Weiter wird behauptet, dass sein Gehorsam in seinem Leben dem Gesetz entsprochen habe, wie gleicherweise auch sein Tod. Ist es denn ein und dasselbe, dem Gesetz mit ungeheucheltem Herzen zu gehorchen, um dadurch persönlich vor Gott völlig wohlgefällig zu sein, und andererseits den Fluch des Gesetzes unter dem Zorn und dem Gericht Gottes für andere zu tragen? Kann man sich vorstellen, dass ein Christ, der weiß, was seine eigene Seele in ihrem sündigen Zustand wirklich nötig hat, solche Vernunftschlüsse zieht? Nachdem ich so den wunderbaren Wert des Todes Christi nach der Schrift vorgestellt habe, überlasse ich diese Stellen ohne nähere Erläuterungen ihrer eigenen Kraft.